England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen bei Britpod. Wundern Sie sich nicht über die vielleicht doch unbekannte Stimme. Andy Englert, gerne und häufig mittlerweile der Experte für die Königshäuser, der sich heute die Frage stellt: Andrew-Skandal ohne Ende. Wusste die Queen wirklich nichts? Oder doch? Und wenn ja, wie viel?
Ich habe ja so ein schönes Lieblingsmagazin, Frau im Spiegel Royal. Stellvertretender Chefredakteur davon ist Andy Englert, unser Königshaus- und Adelsexperte. Heute endlich mal wieder beim Britpod. Schön, dass du dabei bist, mein Lieber.
Alexander, ich freue mich auch und ein herzlicher Gruß an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich bin ja schon sehr digital und da gibt es so eine schöne App, die heißt Readly. Und da habe ich mir jetzt mal runtergeladen, deine ganzen schönen Zeitschriften, die erscheinen ja alle in 2 Monate. Und heute habe ich in der Hand Queen Elizabeth II., in Klammern 96 Jahre alt geworden. Ihre letzten Geheimnisse, 4 Jahre nach dem Tod der Königin, bleiben offene Fragen. Was wusste sie im Fall Andrew? Wie groß war ihr Privatvermögen? Jetzt werden vielleicht welche sagen, Mensch, schon wieder Andrew, habt ihr doch schon oft durchgekaut. Aber es gibt ja fast täglich oder wöchentlich neue Aspekte von diesem Mann. Und du hast dich jetzt mal gefragt und deswegen die Titelseite von deiner Frau im Spiegel Royal: Was wusste die Queen zu Lebzeiten über das Lotterleben ihres Sohnes, der ja jetzt nur noch Andrew Mountbatten heißen darf? Was hast du rausgefunden? Beziehungsweise, wie gehst du da eigentlich vor? Hast du da geheime Quellen? Interviewst du Leute? Kriegst du was zugespielt, um dann so ein Thema auf die Titelseite bringen zu können?
Ich würde sagen, von allem ein bisschen. Man muss halt bei den Quellen auch wissen, wie glaubhaft sind sie? Und es ist auch eine entscheidende Frage. Es kommen ja immer mehr Geschichten. Wir gingen ja ursprünglich mal davon aus, dass Andrew seine ganzen 6 Karpaten in New York und anderswo in den Vereinigten Staaten hatte. Es kommen ja nun zaghaft auch Menschen aus der Deckung. Darunter in einem Fall hat sich einer mit dem Namen getraut, geahndet anonym. Ehemalige Sicherheitsbeamte, wir reden hier von britischen Polizeiamt. Das ist auch sehr wesentlich, die ja natürlich auch einen Verschwiegenheitseid geleistet haben. Und das ist etwas, wovon Andrew zum Beispiel offenbar sehr lange profitiert hat. Denn einer sagte, wir haben uns eigentlich gewundert, dass er in seinem Schlafzimmer keine Drehtüre hat.
So viele Frauen sind da rein und rausgegangen. Ja, bitte, im Buckingham Palace. Also das heißt, dieser ganze amerikanische Skandal schwappt jetzt über nach England, so direkt in seine Privatgemächer im Buckingham Palace?
Jein. In USA war ja eigentlich der primäre Vorwurf, der ja auch viel Geld gekostet hat, er hätte sexuellen Kontakt mit einer minderjährigen Virginia Jaffre auf einer Party von Epstein. Er hat leider umgebracht. Aber man muss sagen, sie hatte vorher einen schweren Autounfall. Das sollte man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Das mag auch vor allem der Grund gewesen sein, weil wohl eine vernünftige Heilung nicht mehr möglich war. Das ist auch keine Geschichte zum Interpretieren. Da war eine Anwältin dabei, die hat das auch alles bestätigt und dergleichen mehr. Man muss mal sagen, damals hat das Königshaus 15 bis 20 Millionen Euro, sprich Geld an Frau Jaffre plus Anwälte, wohl gegnerische Anwälte, sonstige Gebühren bezahlt. Das ist das, was man in Amerika einen Deal nannte. Gibt's auch in anderen Fällen, auch in, sagen wir, bei wesentlich schwereren Straftaten, selbst bei Mord und Beihilfe zum Teil. Und damit war die Geschichte finanziell erledigt. Eins ist jetzt mal klar, das muss man sagen, das ist wahrscheinlich das Einzige, wo man Andrew reinwaschen kann. Es gibt keinerlei Indizien dafür. Wir kommen jetzt auch noch auf andere Details, dass er in irgendeiner Weise eine besondere Vorliebe für Minderjährige hatte. Der Fall Jaffre war wahrscheinlich ein Betriebsunfall. Die war auch 17 bis knapp 18. Also es gibt keine Anhaltspunkte, dass er jetzt Teenager...
Hast du schon das gesagt? Genau, jetzt sind wir ja bei der Queen Elizabeth. Ja. Die riesige Frage, was diese doch weise Queen, die man Jahrhundertkönigin nannte und nennt, wirklich wusste über die Machenschaften, die sexuellen Skandale ihres Sohnes.
Es herrschte dort reges Kommen und Gehen. Es hat sich in fast allen Fällen um Prostituierte oder heute sagt man, glaube ich, Sexarbeiterinnen gehandelt. Die, und jetzt wird's eigentlich wirklich interessant, wohl, ich sag mal, nicht dazu gezwungen worden sind, sondern ihrem Beruf nachgegangen sind.
Bezahlt worden sind.
So scheint es zu sein. Es gab auch zumindest da wohl nie irgendwelche Beschwerden. Interessanterweise hat auch das Ganze, ich nenne das jetzt mal Rotlichtmilieu, ganz erweitert, auch sehr dicht gehalten, weil es muss also eine nicht unbeträchtliche Zahl bei Andrew verkehrt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. da gab es nie irgendwas, was da durchschwappte. Das ist ein Zeichen, dass offensichtlich der Kontrakt auch von Seiten von Endro erfüllt wurde, sprich es ist ausreichend bezahlt worden. Und man hat sich an seine Bestellungen behalten.
Ja, doch damals noch in dieser Zeit mit Fergie zusammen unter einem Dach im Buckingham Palace und seiner Familie gewohnt. Wie kann er denn sowas gemacht haben?
Alexander, das wissen wir nicht genau. Das ist jetzt eine Geschichte, die nicht genau beziffert wurde, aber es ist über Jahre hinweg gegangen. Ich gehe allerdings davon aus, wenn man so den Quellen Glauben schenkt, dass sich das 1996, vor allem auf Druck von Prinz Philipp, die Ehe mit Fergie auch geschieden worden, quasi im Aufwasch mit der gescheiterten Ehe von Charles und Diana, dass das danach war, da liegen jetzt fast 30 Jahre dazwischen. Das war ja nun auch das Problem. Wir müssen jetzt nicht über Prostitution und alle die Facetten, die dafür und dagegen sprechen, reden. Das Interessante an der Geschichte ist nur eines. Endro hat Anweisungen gegeben, dass die Damen, die ihn besuchen kommen, weder nach ihrem Namen gefragt werden durften, noch ein Ausweis verlangt wurde, noch man in irgendeiner Weise Personalien feststellen durfte und irgendwelche Formen von Leibesvisitationen vornehmen. Also die meisten Botschafter oder britischen Unterhausabgeordneten und hochverdiente Aristokraten werden vermutlich nicht so einfach durchgekommen sein. Es hat wohl auch Fälle gegeben, wo diensthabende Beamte der Polizei ihren Vorgesetzten das gemeldet haben. Die Vorgesetzten haben immer gesagt, Mund halten. In einem Fall muss wohl jemand hartnäckig gewesen sein. Und so wird aus den Kreisen der Polizei gesagt, er muss also 2 Tage später wieder in der Funkstreife gesessen haben.
Oh, Strafe.
Richtig. Und jetzt stellt sich die nächste Frage. Wer hat das Ganze gedeckt? Ja gut, er hat sich mit einer Prostituierten getroffen, die offensichtlich volljährig waren. Es gab keine Probleme. Sondern wir brauchen ja überhaupt nicht reden. Was du sagtest, der Buckingham Palace ist sicherlich einer der meistbewachten Plätze im Vereinigten Königreich. Man hätte von Seiten der Damen Waffen, Drogen, Abhörgeräte, Kameras, was immer man hätte wollen, Sprengsätze
einschmuggeln
können.
Und damit die Queen und den Prinz Philipp der Gefahr auszusetzen, ja, dass da irgendwas passiert.
Die Queen und Prinz Philipp, auch alle anderen, die da sind. Ich kenne jetzt auch die genauen Möglichkeiten nicht. Ich glaube aber nicht, dass, wenn die Damen jetzt sagten, sie möchten sich mal frisch machen, dass die vielleicht nicht 2 Zimmer weiter hätte gehen können. Kennen wir aus genügend Spionage für, wie sowas läuft. Man hätte im Prinzip theoretisch da auch Staatsgeheimnis abhören können.
Man weiß ja, dass es Klatsch im Palast gibt. Also immer irgendwelche Leute, die was sehen oder hören. Kannst du mir sagen, dass die Queen von England nicht klug genug war, zu wissen, was in ihrem eigenen Palast bei ihrem eigenen angeblichen Lieblingssohn abgegangen ist oder dass Prinz Philipp dem nicht irgendwann ein Ende gesetzt hat? Vor allem frage ich mich auch, wie hat's der denn geschafft, Prostituierte rauszusuchen? Hat der die sich auf ein Foto kommen lassen und gesagt, die nehme ich nicht? Der kann ja nicht dort hingegangen sein ins Etablissement und gesagt haben, du kommst morgen zu mir oder wie soll denn das gegangen sein bei einem Prinzen?
Nun, ich denke mal, Menschen, die über eine gewisse Routine, und die hat Andrew durchaus besessen, verfügt haben, wird einschlägige Kontakte gehabt haben. Der hat ja nicht irgendwann im Straßenstrich aufgelesen, sondern nennen wir das mal Escort. So. Das Interessante ist aber auch eines. Prinz Philipp war ihm bekannt, dass er als ehemaliger Militäroffizier sehr offenes Wort führte, auch mit Mitarbeitern. Er ist zum Beispiel in Windsor Castle öfter mal in die Personalküche gegangen gegen Mittag und hat gesagt, ach, das gefällt mir, was es hier gibt, und hat sich hingesetzt und mit denen zum Mittag gegessen. Da gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass Prinz Philipp über all diese Jahre, noch dazu, wo auch bekannt war, dass er von Andrew keine hohe Meinung hatte, ihn zumindest als ziemlichen Trottel auch bezeichnet hat, auch in der Öffentlichkeit. Aber dass der gar nichts mitbekommen hat und es nicht der Queen gesagt hat, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Selbst wenn ich mir vorstellen kann, dass sozusagen die Oberen dieser Polizeibeamten, die diese Palastwache nennen, wir es jetzt mal so, jetzt nicht im folkloristischen Sinne mit der Bärenfellmütze, sondern einfach im klassischen Security-Sinn gemacht haben, vielleicht gesagt haben, ja, wir halten das alles unter Deckel, ich will hier nicht vor der Queen antreten und der erzählen müssen, ihr Sohn Andrew schmuggelt so und so viele Frauen in der Woche, im Monat hier in den Palast rein, dass da manch einer gesagt hat, wir lassen die sozusagen lieber die Queen in Ruhe, dass wir uns selber nicht in die Schusslinie bringen. Das mag noch sein, dass man über die Jahre hinweg gar nichts davon mitbekommen hat. Nimm es mir nicht übel, Alexander, kann ich mir nicht vorstellen.
Die Frage heute hier im Britpod mit Andy Englert, unserem Königshausexperten: Was wusste die verstorbene Queen Elizabeth II. Über die sexuellen Machenschaften ihres Sohnes, damals noch Prinz Andrew, im Buckingham Palace. Denn da sind mittlerweile undichte Quellen, die bestätigen, ja, dort haben sich auch die einschlägigen Damen die Klinke in die Hand gegeben. Wenn ich jetzt noch, lieber Andi, zusammenrechne, dass die Queen ihrem Sohn entweder 15 Millionen geschenkt oder geliehen oder wie auch immer hat, damit er diesen Fall Geoffrey zu Ende bringt, dann muss man sich doch fragen, die würde doch nie so viel Geld ausgeben aus ihrem Privatportfolio, wenn sie nicht wüsste, dass da irgendwas ganz Großes sonst explodieren könnte. Oder wie schätzt du das ein, was da damals passiert?
Ich kann mir das etwa so vorstellen. Als Andrew aus dem Militär raus war, also er war ja auch aktiver Soldat im Falklandkrieg, das ist eigentlich das Einzige, was ihm auf der Habenseite stehen bleibt, mittlerweile. Dann hat er einen Job gesucht. Die Queen hat dann sich bei der Regierung stark gemacht, dass er da Sonderbotschafter der Wirtschaft wurde. Da wurde ja auch aus Steuergeldern bezahlt, was die Geschichte für mich besonders brisant.
Mit seiner Verhaftung und so weiter.
Genau. Das Problem an der Sache ist natürlich auch eines. Da geht dann Andrew hin und sagt, die Queen hat gern Krimis gesehen und sich auch für solche Themen interessiert. Was passiert, Behrens? Die wollen nicht nach Amerika. Ich stehe da vor einem geschworenen Gericht. Wir wissen nicht, wie das hier ist. Ob du da Leute hast, die sagen, dieses aristokratische, fornierte etwas, dem zeigen wir es jetzt mal richtig, dass man dann natürlich ein Szenario gemalt hat und dann hast du Kreuzverhöre vor einem Gericht. In New York wäre das wohl gewesen in dem Fall. Und alles stimmt ja auch gar nicht. Er hat ja auch öffentlich im Fernsehen Interviews, die er sonst nicht gegeben hat, alles abgestritten und gesagt, ich kenne die Frau nicht, ich hatte nie Kontakt.
Gibt es den ganzen Hollywood-Film drüber, ja?
Naja, das gab auch ein Interview mit Andrew als Andrew und nicht mit Schauspielern. Also wo das völlig von ihm dementiert wurde, auch sonst. Jetzt muss man natürlich sagen, die Queen, meine Frau, als ich die ganze Geschichte zugetragen hat, im Spätherbst ihres Lebens, die wollte natürlich auch Ruhe haben. Die Queen war auch so ein Mensch, der gesagt hat, ich möchte ein aufgeräumtes Haus übergeben an Charles als künftigen König.
Du meinst, sie hat sowas an ihren Beratern, Entschuldigung, vorbeigemacht, denn die macht ja auch nichts ganz allein. Und da wird sie doch sagen, hey Leute, pass mal auf, die Situation ist, der Sohn kommt in die Bredouille, wir bräuchten ein bisschen Schweigegeld. Was haltet ihr davon, sage ich jetzt mal ganz salopp. Oder meinst du, die hat sowas auf ganz privater Ebene gemacht mit den 15 Millionen?
Naja, Alexander, was ich jetzt vorhin gesagt habe, diese Erwägungen, was für eine Büchse der Pandora öffne ich, wenn ich mich in New York einem Gericht stelle. Das werden ihr natürlich Juristen auch gesagt haben. Würde so ein Prozess zum Beispiel in Deutschland stattfinden, könnte man relativ klar sagen, es wird keine forensischen Beweise geben, es entscheiden Richter im Zweifel für den Angeklagten und so weiter. Selbst wenn da Schöffen dabei sitzen, das wissen wir alle, deren Einfluss ist überschaubar. Aber man hat da gesagt, ja, das könnte dann so ein Schauprozess werden, wir wissen nicht, in welche Richtung der kippt. Wir wissen nicht, was dann da alles aufgefahren wird von der Gegenseite und so weiter. Und dann wird die Queen wahrscheinlich gesagt haben, um Gottes Willen nehmen wir die ganze... Und
ich, das schadet dem Königshaus.
Die Queen muss auch gewusst haben, Andrew ist jetzt nicht die hellste Kerze am Christbaum. Dass der irgendwelchen Spitzenjuristen von New Yorker Topkanzleien, die dann die Gegenseite aufgeboten hätte, und irgendwelchen Kreuzverhören durch Menschen, die ja da in Spitze sind, da hätte man nicht jetzt irgendeinen verschnarchten Provinzrichter geholt, sondern da hätte man natürlich als Anwälte der Gegenseite, als Staatsanwälte, als Leute vom FBI, die ja in der Sache ermittelt haben, schon im Prinzip das Tafelsilber rausgeholt. Und Andrew, wenn selbst, hätte antworten müssen, das ist jetzt auch meine Meinung, wäre kläglich zusammengebrochen.
Nach dem, was wir in dem anderen Interview von ihm gesehen haben, klar. Wo er dachte, er hat das ganz toll gemacht, als er damals rausgegangen ist. Und alle haben gedacht, um Gottes Willen, jetzt hat er sich eigentlich seinen Strick selber gedreht sozusagen. Nehmen wir mal an, die Queen, wie du das vermutest, wusste das Ganze. Die muss ja auch weiter denken an ihren ältesten Sohn, den Thronfolger, der ihr ja dann nach dem Tod gefolgt ist. Da muss es ja wahrscheinlich auch Familiendiskussionen gegeben haben. Und das Ganze hat vielleicht schon viel länger gegoren, als wir es in der Öffentlichkeit wussten.
Es gab ja nicht nur Prostituierte im Palast, sondern mittlerweile hört man auch, dass Andrew weibliches Personal in den Hintern gekniffen haben, dass er sich quasi mit dem Knie an einer Frau gerieben hat, offensichtlich auch eine Mitarbeiterin, und gemeint, wie es sich anfühlen würde, sich mal den Königlichen, das Wort sparen wir uns jetzt.
Hat der das Knie der Frau in sein gedrückt und hat gesagt, wie fühlt sich das an, das Königliche zu spüren?
Das Ganze ist jetzt auch ein Teufelskreis, denn wir merken auch eines, das hast du ja auch mitbekommen, Wir wissen ja, dass er verhaftet wurde für 11 Stunden und dass groß angelegte Durchsuchungen in seinen ganzen privaten Sachen von seinen der britischen Polizei durchgeführt.
Da haben wir eine ganz große Sendung mit dir drüber gemacht. Und ich frage mich bis heute, was ist denn da rausgekommen? Die haben angeblich unglaublich viele Sachen mitgenommen. Aber bis heute habe ich nie wieder was gehört, was da passiert ist.
Naja, es gibt jetzt so einen kryptischen Aufruf, der da etwa lautet: Wenn Sie von Andrew sexuelle Übergriffe erleiden mussten, melden Sie sich bitte.
Ein Polizeiaufruf?
So in der Art. Das hängt jetzt nicht wie früher auf jedem Postamt die Terroristen, aber das ist so quasi von Seiten der Polizei dargestellt worden. Jetzt frage ich mich, die Haussuchung fand natürlich statt mit der Ankündigung, es sei unklar, ob Andrew als Wirtschaftsbotschafter, der so eine Art Geheimnisträger ist, er hat vor seinen Auslandsreisen Dossiers bekommen, die sicherlich ein gewisses Insiderwissen enthalten haben, ob er die nicht an Jeffrey Epstein und andere Leute weitergespielt haben könnte. Das ist ein relativ logischer Gedanke, denn Epstein war nun Investor und da durchaus erfolgreich, wie pervers er auch sonst gewesen sein mag. Er war ein Genie an der Börse als Investmentbanker, muss man klar sagen. Und der wäre natürlich sehr interessiert gewesen an solchen Dingen. Ich persönlich würde das auch nicht ausschließen. Die Frage ist, was ist davon zu beweisen? Und die nächste Geschichte ist, natürlich hat man diese ganzen sexuellen Geschichten auch im Hinterkopf gehabt. Und wir hören jetzt auch die Geschichte, 2002 soll also eine Frau in Ascot beim Dellrin eine Begegnung mit Andrew gehabt haben, wo sie sich von ihm, ich sag's jetzt mal, wertneutral belästigt fühlte. Die Details sind jetzt auch nicht so bekannt. So, und jetzt haben wir natürlich eines, die Polizei hat wohl mitgeteilt, dass man einen Haufen interessantes Material gefunden hätte.
Also ja, wäre in diese sexuelle Übergriffsrichtung oder interessantes Material aus den verräterischen...
Ich denke mal, dass bei diesen Wirtschaftsgeschichten es durchaus möglich, wenn nicht wahrscheinlich war, dass der geistig schwerfälligere Andrew, der sich ja für diesen Shop überhaupt nicht besonders interessiert hat, dass der durchaus zu Epstein gesagt hat, ja, ich habe hier irgendwelche komischen Dossiers über die Wirtschaft in Bangladesch, interessiert mich nicht, kannst haben. Frage, wie kann man das beweisen? Da, glaube ich, war Epstein, der sonst seinen ganzen Schweinskram, jetzt bei Triviana ausgedrückt, ja wunderbar archiviert hatte, wahrscheinlich schon so clever, dass wenn er von Andrew was gekriegt hat, nennen wir es jetzt mal eine Mappe auf Papier, kann ja auch schon 20, 30 Jahre her sein, dass er die hat irgendwo verschwinden lassen. Oder dass die irgendwo gelandet ist in Unterlagen seines Unternehmens, wo sie vielleicht auch fanden, dass sich überhaupt nie dafür interessiert haben, weil darin jetzt nichts Illegales so weit enthalten war. Die andere Sache ist aber bei den sexuellen Übergriffen. Und da kommen wir jetzt zu einer Geschichte. Ich bin jetzt kein Experte für das britische Recht in solchen Fällen. Die Frage ist aber, wir hören hier von einem Fall von 2002, was ist von dieser Sache überhaupt, selbst wenn sich jemand finden würde, noch übrig? Ist da nicht Verjährung?
Ja, 21 Jahre nicht.
In Deutschland hast du im Prinzip keine Verjährung bei Mord. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie werden denn solche Delikte behandelt? Was ist das? Wie ist das genau zugeordnet? Wie war die Rechtssituation zum Beispiel im Jahr 2002? Da ist ja vieles verschärft worden. Ich muss ja im Wesentlichen eine 2002 begangene, wie schwerwiegende Straftat auch immer, danach beurteilen, wie damals die Rechtslage war und nicht, wie sie heute ist.
Die Frage heute mit Frauen im Spiegel, Royal, stellvertretender Chefredakteur Andy Englert. Was wusste die Queen, damals Elisabeth II., über die Eskapaden ihres Sohnes, damals noch Prinz Andrew, heute nur noch Andrew Mountbatten, der ja scheinbar es auch doll getrieben haben soll im Buckingham Palace? Und was ich neuerdings in englischen Zeitungen gelesen habe, es wird jetzt möglicherweise doch bald gegen Andrew Anklage erhoben. Wie kann das jetzt noch kommen? Was hat sich da jetzt geändert? Was ist da eventuell bei diesen Hausdurchsuchungen an seinem Geburtstag gefunden worden und so weiter, dass sowas verschärft wird?
Ich sage immer so, das wirst du auch nicht anders gehört haben, es ist sehr unkonkret. Es ist nicht behauptet worden, dass er irgendwo konkrete, auch Kapitalstraftaten wird berauben. Jetzt nicht darüber reden, wir reden jetzt bei Andrew nicht von Eigentumsdelikten und solchen Sachen, sondern es wird sich alles in dem Bereich sexueller Sache oder Verrat von irgendwelchen Landesgeheimnissen bewegen. Über andere Belegte brauchen jetzt, glaube ich, nicht nachzudenken.
Also meist nie aus sexuellen Übergriffen. Und da könnte es jetzt dann eine Anklage geben, womöglich kann das bis zu einer endlichen Auslieferung nach Amerika dann kommen, weil das ist ja das, worauf man dort schon lange spekuliert.
Der Fall Schaffer, der ja in den USA behandelt worden ist, der ist abgeschlossen. Man hat damals den Deal geschlossen. Mittlerweile hat sich in Amerika noch eine Frau gemeldet, ein Model offenbar aus Brasilien. Die hätte ihn auch mal bei einer Party massiert, aber sie sei zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt gewesen. Also Verführung Minderjähriger weg. Es ist auch nicht bekannt, das muss man jetzt der Fairness sagen, am jetzigen Stand, dass von St. Andrews bei diesem, ich sage mal wegen Bezahlung von wem auch immer, arrangierten sexuellen Kontakten Gewalt oder sonst was angewandt wurde. So allgemein hat er sich wohl lieber bedienen lassen für sein Geld und für den Status. Du hast ja heute den großen Glückstag, du darfst dich jetzt mal mit einem echten Royal abgeben. Das halte ich durchaus für vorstellbar, dass das auch so abgelaufen ist. Andrew ist auch nie aufgefallen, das muss man sagen, dass er jemand war mit einer kurzen Zündschnur, sondern eigentlich jemand mit einer furchtbaren Überheblichkeit aufgrund seines königlichen Status. Auch, ich habe,
das soll ja ganz eklig auch zu seinen Mitarbeitern gewesen sein und so weiter.
Von oben herab, cholerisch. Ich meine, man muss sich auch mal anschauen. Ich sag mal selbst, ungeliebte Mitglieder des Königshauses, wie Harry zum Beispiel oder Meghan, haben in irgendeiner Weise Charities gemacht und standen da auch dahinter, nicht nur auf dem Briefkopf, sondern haben sich für alles Mögliche eingesetzt. Diana, Charles, Anne, Sophie Wessex, Prinz Edward, alle, selbst diese sogenannten Minor Royals, ich habe mal über den Herzog von Gloucester und so, die haben immer Objekte gehabt, die haben sie unterstützt und welche, die ihnen eine wichtige Angelegenheit war. Tut mir leid, ich habe bei Andrew auch nie gehört, dass sich der irgendwie für sowas eingesetzt hat. Andrew war auch nicht ein Mensch, der irgendwie, wie man zum Beispiel das bei Diana kannte, auch bei Harry, wie man es auch heute bei Charles und Camilla erlebt oder auch bei Kate, die irgendwo ein Interesse hatten an Kontakt mit den einfache Leuten. Das war mir irgendwie zuwider. Damit wollte er nichts zu tun haben. Der wollte keine Kinder auf den Arm nehmen. Der wollte keine Hände schütteln. Der wollte nicht besonders nett sein irgendwo. Wenn er mal so Termine hatte, ging er hin. Deswegen wollte er ja auch, glaube ich, diesen Auslandsjob. Wo er gesagt hat, ja, offiziell treffe ich mich mit Wirtschaftsgrößen. Womit er sich getroffen hat, wisst man, da waren auch Wirtschaftsgrößen dabei. Manche von sehr fraglichem Ruf.
Jetzt muss man ja mal fragen, und das hast du auch in einer Titelseite vor 2 Monaten schon aufgearbeitet, wie es eigentlich sein könnte, dass Andrew und Fergie so einen tiefen Fall ihres Hauses York, so hießen sie ja damals noch, erleben konnten und wie dieser Ex-Prinz mit seinen Freunden und Sponsoren sogar seine ganze Familie ins Verderben reißen konnte. Man denkt doch, die hatten alles, ihr Auskommen, ihren Ruhm, die Leute, die sie angehimmelt haben. Wie erklärst du dir persönlich, dass eine ganze Familie so ausgelöscht werden kann, also jetzt nicht im wörtlichen Sinne, sondern sagen wir mal vom Status her, dass es so weit kommen konnte?
Ich fange jetzt mal eigentlich an der falschen Seite an. Den Töchtern mache ich keinen Vorwurf. Die haben von ihren Eltern sicherlich manches gelernt, was
Eugenie und Beatrice
sich vor allem auch die Hand aufzuhalten, sich einladen zu lassen, wenn im Prinzip das drumherum stimmte, dich so genau hinzuschauen, wer es war und sonst irgendwas, wo das Geld herkam und dergleichen mehr. Da muss ich jetzt mal sagen, das ist relativ logisch. Sie halten zumindest immer den Ruf, sich eigentlich anständig gegenüber den Leuten zu benehmen. Auch gegenüber dem Personal und auch bei normalen Menschen waren die eigentlich relativ beliebt. Das hat man auch Fergie übrigens nie nachgesagt, dass die borniert von oben herab, bösartig und sowas war. Fergie hatte auch immer Empathie, die hat auch Charity-Projekte gemacht, viel unterstützt, sich um Kinder gekümmert und sowas. Fergie war nur einfach gierig. Sie hatte wohl eine Kindheit hinter sich. Die Mutter war auf einmal mit einem argentinischen Polospieler. Der Vater, Herr Barantes, war ein pensionierter Offizier, Polo-Lehrer in einem zwar sehr renommierten Club vor den Toren von London. Geld war nicht genug da. Oder zumindest, man konnte leben, aber von Reichtum oder Wohlstand war nun wahnsinnig,
geschweige mal ins Königshaus reinzuhauen.
So, und dann muss man natürlich sagen, Leute, die sich damit nicht befassen, wissen eigentlich auch nicht, was im Königshaus so vor sich geht. Und schlussendlich war es ja früher so, dass die Queen, was heute Charles macht, über viele Leistungen, die den Mitgliedern der Familie gewährt werden, auch teure, zum Beispiel Kleider für Staatsempfänge, und neue Autos und solche Dinge entscheidet. Es ist nicht jedermanns Sache. Das weiß man auch. Selbst reicher Leute, Kinder finden es nicht immer lustig, zum Papa zu gehen, um irgendetwas zu bitten. Auch wenn ihr das leicht zahlen könnte, heißt das noch nicht, dass das unbedingt gewährt.
Also man muss schon gewissermaßen charakterfest sein, um in dieses Königshaus reinzuheiraten. Und die Einzige, die es eigentlich wirklich richtig geschafft hat, ist im Moment die Frau von Prinz William, Catherine, die ja sonst auch mal Königin werden könnte. Und alle anderen, muss man sagen, haben es eigentlich nicht geschafft, geschweige denn natürlich auch Fergie. Vor allem so ein Standesunterschied. Sie hatte überhaupt nichts mit Adel zu tun. Sie war eine bürgerliche Diana, die verstorbene, Gott hab sie selig, war ja wenigstens noch aus dem hohen Adelshaus und so weiter, ja, muss man ja sagen.
Naja, da muss man jetzt schon auch mal von unterschiedlichen Generationen ausgehen. Kate, die jetzt so etwas über 40 ist, ist natürlich jemand, der ist aufgewachsen, schon auch. Da gab es so Worte wie Compliance und Vorteilnahme und Skandale, die damit verbunden waren und sonst irgendwie. Das hat die britische Politik, das hat die internationale Politik begleitet. Das hat Kate natürlich auch mitbekommen. Die ist ja, sag ich mal, durchaus aus in einem gebildeten, sagen wir, Upper-Middle-Class-Elternhaus aufgewachsen. Die hat ja auch studiert, und zwar richtig studiert in St. Andrews. Und jetzt nicht irgendwie so ein Alibi-Studium an so einer Privatschule, wie das oft früher war. Dianas Schulausbildung war eine Katastrophe. Die waren teuer und für manche Dinge nützlich als Ehefrau, aber nicht für ein Berufsleben. Bei Fergie war es halt einfach so, man darf eins nicht vergessen. Diesen Menschen, Royals, sind von allen die Geschenke, in welcher Form auch immer, aufgedrängt worden. Früher hat man mal gesagt, gebratene Tauben fliegen in den Mund. Das hat dann auch funktioniert und Fergie hat gesagt, Gott, was für ein entzückendes Kofferset. Selbst Fergie, die nicht jetzt die künftige Königin war, sondern nur die Frau des zweiten Geborenen.
Ja, aber ist das alles ein Grund, dass ich so tief falle? Wenn ich das habe, wäre ich doch froh und finde mich irgendwie rein. Es sei denn, ich bin so unglücklich, dass ich nur noch Fehler mache, aus psychischen Gründen, warum immer. Aber wir reden ja über den tiefen Fall des Hauses York, auch wie der geschehen konnte. Und wenn ich alles vorne und hinten reingestopft kriege, sage ich jetzt mal ganz deutlich, ist es doch kein Must, dass ich deswegen so scheitere und so furchtbar scheitere.
Das ist eine weltweite Prominenz. Jetzt hat gerade als Beispiel die belgische Grundrissesse. Belgien ist ja nicht irgendein Staat, den nur Briefmarkensammler und Erdkundefreaks kennen, sondern durchaus ein, wenn auch nicht großes, aber doch sperrgewichtiges, militärisch, politisch, wirtschaftliches Land in Europa. In Harvard an der Universität ihren Abschluss gemacht. Elisabeth von Belgien, künftige Königin. Und sagte, es war eine wunderschöne Zeit. Keiner wusste eigentlich, wer ich bin. Ich war da nur Elisabeth. Der norwegische Kronprinz, der 30 Jahre älter ist, hat das auch schon gesagt. Bei ihm war es in Kalifornien. Du hattest natürlich das Problem, dass zum Beispiel in den Vereinigten Staaten und in Kanada, wo für viele Europäer ein Abtauchen möglich ist. Ich kann nicht in der Volksrepublik China abtauchen als Roll. Selbst Fergie war so präsent und die war ja auch rothaarig und als Typ auffällig, dass du schon irgendwo nicht deine Ruhe mehr hattest. Die war natürlich überall präsent.
Also du willst sagen, diese Überpräsenz, diese Überprominenz, diese Überaufmerksamkeit führt dazu, dass man ganz schnell einen Fehler machen kann und dann geht halt alles den Bach runter.
Vor allem, wenn du es nicht gelernt hast. Ich sage einmal so, die Leute sind nicht gecoacht worden in der Zeit. Diana hat die Verlobung mit Charles verkündet am nächsten Tag. Ich sehe diese Fotos noch mit ihrem Mini-Metro. Und dann standen auch die ganzen Royal Watcher der Zeitung und sie sagt, oh, sie sind Jimmy Whittaker, ich lese seit vielen Jahren ihre Texte und so. Ja, die waren begeistert. Ja. Die Frau stand schutzlos da. Die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 20 und Fergie war ein bisschen älter. Man hat die damals nicht gebrieft. Das war zu dem Zeitpunkt nicht im Lehrplan vorgesehen.
Anders eben als dann bei Harry und Meghan oder bei Catherine und William. Die haben sich dann richtige PR-Berater ins Haus geholt und haben deswegen vieles wohl richtiger gemacht, anders bei Andrew und Fergie. Er hatte sowieso einen Überdreh, weil er dachte, er ist der Darling von allem. Und Fergie ist wahrscheinlich auch frustriert gewesen wegen seiner vielen Betrügereien. Eine Frau merkt sowas irgendwann, kann es mir nicht erzählen, dass die das nicht irgendwann gewusst hat. Und man hat halt irgendwie ein Arrangement gefunden, damit sie wenigstens das Geld weiter hat und den Ruhm und den Ruf. Aber man sieht, Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist mal völlig neutral gesagt. Aber so sind die im Hause York wirklich ins Verderben gerissen worden, aber sie haben sich selber da reingerissen. Und sollte es Neuigkeiten geben von Prinz Andrew, ehemals Prinz Andrew, darf man nicht mal sagen, von Andrew Mountbatten Windsor, so heißt er jetzt richtig, ja? Dann werden wir sie natürlich gleich auf dem Laufenden halten, natürlich mit unserem Königshausexperten Andy Engelhardt. Es war mir wie immer eine große Freude. Auf bald und auf Wiederhören in jedem Falle.
Und darauf freue ich mich auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und natürlich lieber Alexander. Bleiben Sie uns gewogen. Ich freue mich, Ihnen auch künftig einige Einblicke geben zu können und hoffe, Sie hören wieder zu.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.